Werbung.
Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schläft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so eine Kante wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende.
Oder der Becher ist von 2014, aber der taugt mir so, weil der hat so einen geilen Durchmesser und ist 0,7 Liter. Ja. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo einer der Hosts ganz bestimmt keinen Hangover hat.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitz.
Warum soll überhaupt einer von uns einen Hangover haben?
Ja, also ich wüsste auch nicht, wer das sein sollte. Ich habe gesagt, ganz bestimmt keinen. Aber es ist halt natürlich Weihnachtszeit, Adventszeit, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsessen, Glühwein trinken. Es ist keine einfache Zeit, um einen geregelten, regelmäßigen Tagesablauf zu haben. Und wenn man dann auch noch rekonvaleszent ist von einer OP, dann wird es echt schwierig mit dem Radfahren. Das ist meine Situation aktuell.
Ja, über deine Situation werden wir dann eh noch reden, weil du warst ja Trainingslager bzw. Trainingsurlaub. Ich weiß nicht, wie du das bezeichnen willst und wirst uns noch ein bisschen was davon erzählen. Und wir haben uns für heute ein hoffentlich super spannendes Thema überlegt, weil wir planen ja nicht nur Rennen oder einfach so die Schwerpunkte für die nächste Saison, sondern vielleicht auch ein Trainingslager. Und deswegen werden wir heute darüber reden, ob Trainingslager sinnvoll sind, für wen sie sinnvoll sind, ob es Vorteile und Nachteile gibt und ob sie sowas überhaupt auszahlt.
Ja, und dazu gibt es die ein oder andere First-Hand-Experience von mir. Aber davor, die TCA-Strecke ist revealed worden und wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich habe schon gesagt, Ich fahre nicht das TCR nächstes Jahr, aber ich finde die Strecke unglaublich geil. Also wie die rauskommen ist, habe ich mir sofort gedacht, boah, ist das eine coole Strecke. Also einerseits Norwegen war ich noch nie, das weiteste, was ich war. Ich war mal in Stockholm, auch zum Radfahren. Da kommt wieder meine alte Fahrradbotenliebe raus. Da war ich bei der Fahrradboten-Europameisterschaft in Stockholm. Das war ziemlich cool. Und Ziel in Kalamata. Und das ist natürlich unglaublich, weil da war ich als Kind, also so zwischen 10 und 14, 15, also dann schon als Teenager, immer mit meinen Eltern Sommerurlaub in Kalamata mit dem Campingbus. Und das ist natürlich schon, da kommen schon Erinnerungen hoch. Das reizt mich unglaublich, aber wie gesagt, ich fahre es nicht, aber die Strecke ist unglaublich cool und ich glaube, dass der Parcours in der Slowakei sehr interessant ist.
War das damals schon eine Zeit, wo du Hangover gehabt hast, so mit 14, 15 Jahren?
Nicht im Urlaub mit meinen Eltern im Wohnmobil.
Ja, die Strecke vom Transcontinental. In Trondheim wird es starten, dann gibt es den ersten Gravel-Parcours in Flåm, wenn man so richtig ausspricht. Also das dürfte anscheinend eine sehr beliebte Gravel-Strecke sein in Norwegen. Der ist ja gut dokumentiert. Da kann man sich jede Menge Fotos und Berichte zu Gemüte führen. Dann gibt es wieder ein Fairy-Game. Jede Menge Fair-Optionen, aber ich bin ja sehr kritisch Fairen gegenüber. Einfach grundsätzlich, weil ich denke, beim Radlrennen soll man mit dem Radl vom Start bis ins Ziel fahren. Aber wenn schon fern, muss ich sagen, ist es in dem Fall okay, weil es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist die Ostsee erlaubt mit der Fähre oder man muss mit der Fähre fahren, sonst müsste man außen herumfahren. Und da muss man durch Russland durch, durch St. Petersburg. Ich glaube, das ist momentan nicht so die ideale Routenwahl. Und ja, man kann über den Öresund fahren, eine kurze Fähre parallel zur Brücke, die für Radlfahrer nicht erlaubt ist, und dann durch Kopenhagen und dann ganz im Süden ein kleines Stückerl von Dänemark nach Deutschland oder von den dänischen Inseln zum dänischen Festland. Man könnte von Trelleborg nach Rostock zum Beispiel fahren oder von Karlskrona direkt nach Polen. Also sehr viele Möglichkeiten und alle Fähren fahren öfters pro Tag. Das heißt, man kann sie, wenn man sehr schlau ist, vielleicht 2, 3, 4 Stunden und eine gute Route mit ein bisschen weniger Distanz vielleicht zusammenbauen. Und im schlimmsten Fall verliert man ein paar wenige Stunden. Und vor allem, die Fährfahrt wird sein im ersten Drittel des Rennens und ist sicher nicht so rennentscheidend, wie es jetzt beim letzten Transcontinental gewesen ist, wo quasi ein kompletter Tag verloren ist.
Ja, ja, das habe ich auch gesagt. Also die Fähre ist vergleichsweise früh im Rennen, wo, glaube ich, auch die Abstände nicht so groß sind, wie sie jetzt heuer schon waren bei der Fähre.
Genau,
waren die Abstände schon recht groß. Und das wird in dem Fall, glaube ich, noch nicht passieren.
Ich habe jetzt nur mal so grob herumgespült, welche Möglichkeiten gibt es, wie viele Optionen gibt es, und ich bin jetzt schon mal auf 6 verschiedene Möglichkeiten gekommen, wie man da irgendwie übersetzen kann. Und also da findet man sicher mit den ganzen Fährzeiten dann etwas, wo man nicht lang warten muss oder gar nicht warten muss. Und dann ist in Tschechien und Slowenien aufgeteilt in 2 Teile der 2. Parcours in der Hohen Tatra, oder ist es die niedrige Tatra? Kennst du die Gegend? Oder einfach die Tatra, das Tatra-Gebirge?
Genau, nicht so gut, um da die Feinheiten zwischen hoher und niedriger Tatra jetzt herauszuarbeiten.
Und ja, das ist wiederum wahrscheinlich eine sehr schwierige Passage mit viel Gravel, vor allem so ein Split-Parcours, aufgeteilt auf 2 Sektionen mit einer Verbindung dazwischen, wo man sicher viele Möglichkeiten sich überlegen kann. Und das scheint recht technisch und schwierig zu sein. Und dann sind die nächsten Parcours alle ohne verpflichtende Offroad-Abschnitte. Also in Sarajevo, in Albanien, und dann der Finish-Parcours auf dem Peloponnes von den alten griechischen olympischen Städten bis nach Kalamata. Und ja, wieder 5000 Kilometer lang, also sehr, sehr lang. Und auch die ersten Zusagen gibt es schon. Also der Robin Gemperle wird wieder am Start sein. Und das macht es natürlich sehr, sehr attraktiv jetzt schon. Und ich bin schon ziemlich angetan von dem Ganzen.
Ich wollte gerade sagen, so wie du über die Strecke sprichst, das klingt nach jemandem, der wahrscheinlich nicht fahren wird. Sehr, sehr, das noch komplett offen halt und eventuell einen Plan B für den Juli hat nächstes Jahr.
Ja, ich habe dann so ein Posting auf Instagram und auf Facebook gemacht und eben halt gesagt, dass ich am Überlegen bin und dass ich die Strecken super schön finde. Und da ist dann jetzt ein lustiger Kommentar gekommen. Das ist die nächste depperte Frage. Und ich habe dann halt als Antwort geschrieben, ja, fällt Ihnen nichts Gescheiteres ein. Also, wer nicht aus Österreich kommt und die Situation nicht kennt oder das legendäre Interview von Günter Neukirchen, das ist ein bisschen österreichisches Kulturgut in der Kategorie legendäre Sportinterviews.
Ja, ganz kurz noch zu Olympia. Ich habe gesagt, wir waren da als Familie oft und ich als Geschichte-Nerd schon, also gerade als Jugendlicher, habe dann meine ganze Familie gezwungen, jedes Jahr bei 40 Grad durch diese alten Olympia-Ruinen durchzuspazieren, jedes Jahr, und habe mich da nicht sehr beliebt gemacht innerhalb meiner Familie. War der Einzige, dem das jedes Jahr taugt. Aber für Sightseeing sollte keine Zeit bleiben, aber vielleicht nach dem Finish.
Und an der Stelle haben wir jetzt, wie nennt man das, einen Aufruf beziehungsweise eine Frage. Und zwar, wir wollen jetzt noch nichts Genaueres verkünden, beziehungsweise wir haben noch nichts Genaueres geplant, aber wir haben ein paar Ideen bezüglich den nächsten Monaten.
Ja, also wenn es da draußen jemanden gibt, soweit unsere Recherche das jetzt da hergegeben hat, gab es noch keine österreichische Teilnehmerin beim TCR. Falls wieder falsch liegen, als Solo. Keine. Noch einmal. Dann sag du, wie es richtig geht.
Nein, ich hab jetzt dir gewunken, dass das jetzt so nicht stimmt. Die Tanja Hacker ist definitiv das Transcontinental Race gefahren aus Österreich. Aber in den letzten Jahren, also ich glaube, seitdem ich jetzt mitgefahren bin, seit 2022, hat es keine Österreicherin mehr gegeben, die solo beim Transcontinental unterwegs war. Und wir würden gern wissen, ob es nächstes Jahr jemanden gibt, weil wir eben uns dazu vielleicht was überlegen. Und wir bitten einfach, wenn ihr selbst vielleicht eine Frau seid aus Österreich, die mitfährt, oder jemanden kennt, bitte stellt irgendwie den Kontakt her, meldet euch bei uns per Instagram, per Kommentarfunktion, per E-Mail, und dann könnt ihr uns vielleicht einmal kennenlernen und eine Idee mit euch teilen.
Ja, und falls jemand hadert oder falls ihr jemanden kennt, die vielleicht hadert, dann ja, stellt vielleicht einen Kontakt her. Vielleicht können wir da uns einmal vernetzen und schauen, ob aus unserer Idee vielleicht was Handfestes wird. Würde uns sehr freuen. Es ist jetzt noch sehr vage, aber auch Rookies sehr willkommen. Ich habe vor 3-4 Wochen die Chance gehabt, einen Rookie, der heuer beim TCR, 18-jähriger, Bursche klingt vielleicht, ein 18-jähriger Mann, kennengelernt. Den habe ich in Santiago am Start, hat er mich kurz angequatscht. Das ist sein erstes Ultra und gleich das TCR, und der war voller Begeisterung, und jetzt ein paar Monate nach dem Finish noch einmal ihn kennenzulernen. Er hat leider nicht gefinisht, aber er ist infiziert vom Ultravirus und wird weiter dranbleiben. Also auch Rookies sehr willkommen. Das war sehr, sehr erfrischend. Das war ein sehr nettes und sehr cooles Gespräch. Und ja, lange Rede, das war eigentlich gar nicht unser Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr jemanden kennt oder jemand seid, die gerne das TCR fahren möchte als Frau solo, meldet euch bei uns oder stellt irgendwie einen Kontakt her.
Nächstes Thema, Flo, dein neuer Radlausstatter und dein Wunschdesign für nächstes Jahr. Wie schaut's da aus? Wir haben ja relativ viel Zuschriften bekommen mit Designvorschlägen. Hast du das alles genau geprüft? Hast du die entschieden? Wirst du mit einem Designvorschlag kommendes Jahr unterwegs sein?
Ja, ich hab sehr, sehr viele echt wilde Designs bekommen, und ich glaube, unsere Hörer, unsere Hörerinnen kennen mich tatsächlich gar nicht schlecht und wissen, was mir gefällt. Und ich habe alle Zuschriften jetzt in eine Liste eingefügt und ich habe da jetzt meinen, also nochmal vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank fürs Mitmachen. Es hat mich echt sehr gefreut, die ganzen Zuschriften zu bekommen, die Designs anzuschauen. Das war sehr, sehr cool. Also ich habe jetzt da eine Liste mit allen Zuschriften und ich habe da meinen Random Number Generator offen und drücke jetzt auf Generate und habe jetzt die Zahl 23. Jetzt zähle ich auf meiner Liste da runter. 2, 3, 10. 10. 1, 2, 3. So. Und David Laffer, gratuliere dir zu deinem T-Shirt in Large. Ich werde dein Mail dem Straps weiterleiten und der wird sich dann mit dir zwecks Versand in Verbindung setzen. Noch einmal an alle, danke fürs Teilnehmen und herzliche Gratulation, David Laffer. Auch sehr, sehr cooles Design, möchte ich noch dazu sagen. Also.
Wie schaut es ungefähr aus, wenn du das beschreibst?
Ja, also es ist schon was mir gefallen würde. Ich glaube jetzt, jemand, der sich professionell mit Design auseinandersetzt, wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Weil man ja, schaut du, halt bist, schon, du bist niemand, der sich professionell mit Design genau, auseinandersetzt. Genau, du deswegen, bist jemand, der sich wütend mit Design deswegen auseinandersetzt.
Deswegen finde ich es auch will. Weil einfach zwei verschiedene Blautöne, Blau und Weinrot, das irgendwie keine Komplementärfarben sind, die so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, aber das Design fetzt ziemlich weg. Also danke noch einmal.
Keiner hat so schwer wie ich. Das T-Shirt schaffen sicher noch vor Weihnachten. Die Sabine und ich sind jetzt sowieso immer jeden Tag fleißig Pakete packen. Und alles, was jetzt noch reinkommt, geht sich noch vor Weihnachten aus. Und ja, David, wir schicken dir was zu.
Ja, danke fürs zur Verfügung stellen deines Online-Shops auch und dass du da für mein Gewinnspiel deinen Shop zur Verfügung stellst. Ultracyclingshop.cc, falls noch jemand Weihnachtsgeschenke braucht.
Flo.com. Ja, Flo, weißt du, du hast das halt wirklich sehr schwer und damit du es ein bisschen leichter hast, unterstützen wir dich gern.
Dankeschön.
Und jetzt reden wir über Trainingslager.
Genau.
Bevor wir in die Theorie gehen, warum Trainingslager gut sind, für wen sie sinnvoll sind, was man dabei beachten sollte, vielleicht die Tage davor, die Tage danach, wie man so ein Trainingslager gut gestaltet, dass man maximalen Nutzen draus ziehen kann, wie lang es sein soll, minimal oder maximal, werden wir gleich besprechen, aber zuerst erzähl uns einmal von Gran Canaria.
Ja, vielleicht muss ich vorne einmal noch wegschicken, es gibt einen Unterschied, zumindest in meiner Wahrnehmung, zwischen ich mache Urlaub und fahre ein bisschen Rad und einem Trainingslager. Also Trainingslager war das, was ich im Februar in Marokko gemacht habe, mit jeden Tag 6 Stunden Einheiten. Das, was ich jetzt gemacht habe, war Urlaub mit Radfahren, mit 3-4 Stunden maximal, ohne gezieltes Trainingsprogramm, ohne konkrete Vorgabe, sondern einfach nach Lust und Laune Radfahren. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber alles, was ab jetzt kommt, gilt wohl für beides, die Vor- und Nachteile.
Wie war's? Wie ist das Wetter im Dezember?
Ja, das war ein Traum und das ist schon mal der erste Punkt, der ganz klar für ein Trainingslager spricht. Es waren 25 Grad. Bin jeden Tag kurz gefahren. War das erste Mal auf Gran Canaria. Es ist echt cool zum Radfahren. Es ist halt, und das muss man beim Trainingslager bedenken, beim Urlaub ist das nicht so wichtig. Es gibt halt kaum einen Meter auf einer schönen Straße flach. Also wenn man wirklich Trainingslager fährt und trainieren möchte, vielleicht Intervalle fahren möchte oder einmal einen großen Grundlagenblock, dann ist Gran Canaria vielleicht nicht ideal, weil es sehr viel Höhenmeter hat und fast nur bergauf und bergab geht. Ja, also es gibt schon eine relativ flache Küstenstraße an der Ostküste, aber die ist jetzt kein Highlight, um da darauf Rad zu fahren.
Ja, ich bin einmal auf Gran Canaria gewesen und dort an der Ostküste, da ist dann halt auch dementsprechend mehr Verkehr, weil die wirklich scheinen Straßen sind halt im Landesinneren, in den Bergen und du hast einfach nur Höhenmeter die ganze Zeit und das passt vielleicht, wenn man es jetzt mit einem Trainingsplan macht, es passt in gewissen Phasen von der Intensität her, aber es passt vielleicht nicht in einer Phase, wo man sich verstärkt um die Grundlagenausdauer kümmert. Aber es ist halt extrem schön, muss man sagen. Es ist wirklich wunderbar.
Wirklich wunderschön da in den Bergen. Es ist auch, obwohl es extrem touristisch ist, in den Bergen wirklich sehr, sehr okay vom Verkehr her. Es war jetzt auch die Radhauptsaison eigentlich, also zumindest wenn man den Radverleih glauben darf, ist jetzt Hauptsaison. Und dafür war es auch wirklich vom Verkehr sehr, sehr angenehm in den Bergen und nie schlimm, nie viel Verkehr, kein Stau, keine unangenehmen Momente mit Autofahrern gehabt. Also das war sehr, sehr cool.
Ja, ich kann mich erinnern, was mir auf Gran Canaria ein bisschen gestört hat, waren die Abfahrten, weil du halt meistens dann hinter Autos hinten nachfährst. Nicht, weil ich so brutal bergab fahre, aber halt, weil es halt wirklich sehr viele gibt, die ein Leihauto haben, die Touristen sind und es ist dann auch gut so, wenn die vorsichtig fahren, natürlich.
Es sind auch die Straßen sehr, sehr eng und
sehr kurvig.
Sehr kurvig und da ist man mit dem Radl schneller, weil es fast keine langen Geraden gibt, wo ein Auto mal ein bisschen davonfahren könnte. Man hängt eigentlich immer in irgendeiner Stoßstange
bergab. Ja, und da wird halt das Nervenkostüm manchmal ein bisschen auf die Probe gestellt. Aber ja, wenn man dann genug Zeit hat und den ganzen Tag Zeit hat, soll das eigentlich kein Stress sein.
Genau, wie war's, bergab gewinnt man nichts.
Nein, vor allem nicht beim Training. Wie war es vom Essen her?
Ja, also das ist ja fast so ein Klischee, dass man beim Trainingslager in Spanien sich auf einem spanischen Buffet irgendwas einfängt, was einen zumindest einen Tag außer Gefecht setzt. Ich weiß nicht, woher das Klischee kommt, aber aus irgendeinem Grund habe ich es geschafft, 6 Tage sehr, sehr gut zu essen und einen Tag außer Gefecht zu sein.
Habt ihr gehabt ein Hotel mit Halbpension oder selbst kochen und war zum Abend auswärts essen?
Nein, genau. Wir haben ein Hotel gehabt mit Vollpension sogar, mit dreimal am Tag Buffet. Einfach aus Bequemlichkeit, weil halt es war mehr Urlaub als Trainingslager. In einem Trainingslager würde ich eigentlich eher empfehlen, Airbnb und selber kochen. Einfach um das Risiko. Also es ist nicht billig, eine Woche Gran Canaria. Und wenn man wirklich Trainingslager fährt und dann vielleicht 2 Tage mit Magen-Darm nicht 100% geben kann, ist es halt short. Und wenn man es wirklich als Trainingslager anlegt, ist wahrscheinlich selber kochen die bessere Wahl.
Ich bin ja immer großer Fan von Selbstkochen, ja. Die Menge, ich meine, gut, wenn man Buffet hat und nach einer langen Trainingseinheit heimkommt und dementsprechend extrem viel Essen mechert und muss eigentlich auch, dazu werden wir später noch ein bisschen was hören, dann ist es halt nervig, wenn du essen gehst und du kommst mit einem gleich großen Hunger wieder heim, als wie du vorher ins Restaurant gegangen bist, aber
und
Buffet geht natürlich.
Ewig warten ist der Wall ein Leib Weißbrot, während du wartest. Buffet ist natürlich dafür ideal. Vielleicht einfach ein Tipp, wenn es am Abend feine Meeresfrüchte gibt und die super schmecken und am nächsten Tag zu Mittag gibt es Meeresfrüchte-Pizza und du denkst da, das werden ja wohl nicht die gleichen wie gestern sein, die werden ja wohl frisch sein auf der Pizza. Dann, wenn man den Gedanken schon hat, dann die Finger von der Pizza lassen. Dann.
Du hast irgendwann einmal in unserer Podcast-Gruppe ein Foto geschickt, wo du vor dem WC gesessen bist und du hast nicht gut ausgeschaut auf dem Bild.
Nein, dabei war das Schlimmste schon hinter mir.
Aber das heißt, du hast dann Magen-Darm gehabt, oder? Nach dieser großartigen Meeresfrüchte-Pizza.
Ja, es war halt dann einfach das war die Meeresfrüchte-Pizza zum Mittag. Dann habe ich am Abend ein bisschen Bauchweh und Bauchkrämpfe gehabt. Dann habe ich mich ausgekotzt. Am nächsten Tag war es wieder okay. Und es war sowieso der geplante Ruhetag, wo wir schon ein Mietauto gebucht gehabt haben. Also war es okay. Aber ja, Ideal ist es natürlich trotzdem.
Hey, und was dem mir ist sofort eingefallen, gell? Wir haben einmal so eine Geschichte bei uns im Podcast gehabt. Und zwar war der Lukas Kienreich bei uns und hat erzählt vom Race Across the Alps. Und da hat er einmal quasi nicht erfolgreich das Rennen gefinisht und er hat erzählt von Magen-Darm und Durchfall und so. Und ich habe extrem genau gewusst, wann das war. Das war nämlich ganz am Ende von der Episode. Ich habe schnell auf Spotify diese Episode rausgesucht und ich muss da jetzt was vorspülen.
Im Off sagst du uns, warum fragst du mich nicht, warum ich aufgegeben habe damals? Also fragen wir dich, warum hast du aufgegeben damals, wenn du das erzählen willst? The floor is yours.
Ah, danke. Ja, nein, ich war Pizza essen und normalerweise ist immer Pizza Margherita und dann habe ich 4 Tage vorm Rennen eine Meeresfrüchte-Pizza gegessen und dann habe ich Durchfall gehabt. Und das, dann braucht man eigentlich nicht an den Start gehen, aber was gut war, ich war überhaupt nicht aufgeregt am Start, weil ich mich nur auf meinen Morgen konzentriert habe. Es hat was Positives auch gehabt. Aber es ist dann halt leider nicht so lang gegangen, weil ich war gut unterwegs, aber wenn du dann halt immer wieder Pause machen musst, ist das dann durchaus demotivierend. Also Pizza Margherita ist die beste Pizza.
Dann nehmen wir noch einen praktischen Tipp mit
und nutzen es gleich als Schlusswort. Ja, hätte ich besser zuhören müssen, dann wäre mir das nicht passiert. Das habe ich ja gar nicht mehr, an das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Es ist unglaublich, dass du das jetzt auskaufst.
Ja, ich habe sofort gewusst, der Lukas hat Fudi die wahre Probleme gehabt und das war die Episode 65. Die war wirklich lustig und ja, vielleicht nochmal zum Reinhören.
Ja, aber es stimmt, ich isse ja sonst auch immer Pizza Margherita, aber ja, nachdem die Meeresfrüchte am Vortag so gut waren, habe ich echt, ja, egal. das soll nicht Thema, noch länger Thema sein, als es jetzt schon ist.
Habe ich eigentlich schon mal im Podcast die Geschichte erzählt von meinem Lanzarote-Trainingslager mit dem Buffet, mit der sehr, sehr unfreundlichen Dame hinterm Buffet und dem sehr, sehr freundlichen Mann hinterm Buffet?
Die Geschichte kenne ich auch, aber immer wenn du sagst Lanzarote Trainingslager, gibt es für mich nur eine Geschichte in meinem Kopf. Entsteht sofort das Bild, wie du den rohen, frisch gefangenen Fisch in deiner Trikottasche 3 Stunden durch Lanzarote führst.
Ja, das war aber eigentlich auf Elba, das war eher so ein Radurlaub, aber da bin ich wirklich immer vom Fischmarkt mit frischem Fisch im Trikot heimgefahren, ja, zum Grillen dann. Nein, auf Lanzarote war das einmal so, Buffet am Abend. Und grundsätzlich zum Selbstnehmen, aber ich weiß nicht, was das war, es war irgendein ein großes Stück Fleisch und da ist da immer so eine Scheibe abgeschnitten worden und du hast die müssen anstellen und dann hast du gesagt, ja, kann ich 2 Stück, bitte, ja, passt. Und dann hast du 2 Stück gekriegt und eigentlich war das für mich viel zu wenig, weil es waren auch kleine Stücke, gell? Nicht sonderlich groß. Und ich hätte halt gern ein drittes gehabt. Die Dame hat mich so unfreundlich und böse angeschaut und mit so einem herablassenden Blick, gell, und vor allem so ein riesengroßes Messer in der Hand gehabt. Das ist ganz irgendwie ganz eine schwierige Konstellation. Wenn du jemanden verärgerst, der ein riesengroßes Messer in der Hand hat und eh schon böse ist, und dann habe ich gesagt, ja, na, 2 Stickerl passt, danke, wiederschauen. Und jeden zweiten Tag, also abwechselnd, war dann ein Herr hinter der Theke. Und der war ganz fröhlich und gut aufgeregt und ich habe gesagt, hey, kann ich bitte ein drittes Stückel haben? Und er hat gesagt, ja sicher. Und dann hat er gleich ein viertes runtergeschnitten und gesagt, why not 5? Und dann habe ich im Endeffekt 5 Stückel gekriegt und das war so irgendwie so nett. Und dieses why not 5 war damals dann mein Leitspruch vom Race Across America, wo ich quasi 4 Siege gehabt habe und dann halt gerade trainiert habe für den hoffentlich 5. Erfolg und dann war das so der Leitspruch. Ram. Why not 5?
Ja. Ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich ja, wie geht der Spruch, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und das schlägt sich dann auch bei meinen Buffet-Gewohnheiten nieder. Und ich bin dann echt oft in der Kinderecke und schaufel mir Pommes und Spaghetti mit Tomatensauce auf meinen Teller rauf in großen Mengen. Und hin und wieder Meeresfrüchte.
Ja, ganz gut, Meeresfrüchte. Ja, jetzt haben wir viel lustige oder nicht lustige Sachen genau geteilt und jetzt gehen wir ein bisschen ins Thema. Jetzt werden wir seriös und gehen wir mal durch.
Machen wir es vielleicht als Art Checkliste, die habe ich so im Kopf und beginnen wir einfach einmal mit der Frage nach wann im Saisonaufbau, im Trainingsplan ist es sinnvoll, überhaupt sinnvoll oder am sinnvollsten so ein Trainingslager einzubauen? Ha?
Ich denke klassischerweise natürlich Frühling, wenn man schon ein gewisses Leistungslevel erreicht hat und dann einfach nochmal um die Intensitäten und oder den Umfang weiter zu steigern, dann einfach die perfekten Bedingungen haben möchte. Das heißt, ich kann natürlich das ganze Jahr zu Hause trainieren, ich kann auch im Winter durchgehend entweder draußen fahren oder am Heimtrainer Indoor trainieren, geht alles. Aber wenn man gern draußen fahren will und die Tage sind sehr kurz und es ist sehr kalt und man kann nicht in aller Früh starten, man kann vielleicht nicht die intensiven Intervalle draußen fahren, wenn es 0 Grad hat, allein schon wegen der Atmung.
Oder weil man sich das dann natürlich an. Einfach immer das Falsche anhat, weil entweder ist es zu warm oder nach dem Intervall zu kalt.
Aber grundsätzlich denke ich, es ist zwischen Dezember und April ist ein Trainingslager immer sinnvoll. Man muss es dann nicht dementsprechend vielleicht anders gestalten. Also wenn man einen Trainingsplan hat und es früh genug berücksichtigt, wird da der Trainingsplan dementsprechend gestaltet sein, dass man halt in dieser Woche oder in diesen 2 Wochen dementsprechend das nutzen kann. Und wie wir in Max Kinzelbauer kennen, von dem haben wir jetzt dann ein paar Sprachnachrichten zu dem Thema, der würde das, er sagt, ein Trainingslager ist immer sinnvoll. Und dementsprechend baut er dann halt den Trainingsplan langfristig so, dass halt, egal ob Jänner, Februar oder März, dass dann in dieser Trainingslagerwoche das so da maximal ausgenutzt wird.
Ja, also es ist tatsächlich nämlich auch, wenn man aus der Off-Season kommt, ist es einfach einmal ein guter Start, weil man dann gleich mal ein bisschen einen Umfang reinkriegt und sie dann recht leicht tut beim Starten. Es ist aber auch sinnvoll, wenn man schon ein bisschen eine Grundfitness hat, weil dann kann man echt gut hohe Intensitäten fahren. Also da gibt es wirklich, also für den Zeitpunkt, wenn man 20 Stunden Trainingswoche unterbringt, gibt es keinen falschen Zeitpunkt dafür.
Wie schaut es aus mit dem Organisatorischen und mit den Kosten? Weil das ist natürlich auch ein Punkt. Also ich denke halt, ein Trainingslager soll dann stattfinden, wenn man es sich gut einteilen kann. Das heißt, Urlaubstage, Freizeit. Wenn es stressig ist im Vorfeld, damit man dann eine Woche wohin kann und im Nachhinein wieder einen Stress hat, dann ist die Frage, zahlt sich das überhaupt aus? Wenn ich vielleicht zu Hause bleibe, in meiner Routine drinnen, in meinem Alltag drinnen und das Ganze läuft irgendwie geschmeidig und stressfrei, hat es wahrscheinlich mehr Vorteile, wie wenn ich unbedingt für eine Woche irgendwo hin muss und zuerst vorarbeiten muss und im Nachhinein vielleicht Arbeit, die liegen geblieben ist, aufholen muss. Also dann überwiegen vielleicht wieder die Nachteile.
Genau, es muss irgendwie organisch einfach gut Platz haben. Man muss es nicht erzwingen, ja, also vor allem auch mit Familie, mit Kindern, mit Schulferien, mit Betreuungspflichten, mit der Arbeit und natürlich auch finanziell. Also es sollte kein Stress sein, sondern es sollte was sein, worauf man sich freut, was man gern macht und was man dann einfach auch genießen kann.
Ich meine, ich bin zum Beispiel auch vor dem Race Across America, wo der Trainingsaufwand halt extrem hoch war, nicht jedes Jahr aber hingefahren, manchmal schon, manchmal nicht. Je nachdem, wie sich es halt irgendwie auch ergeben hat. Wenn andere Sachen, irgendwelche großen Vorträge einfach von den Terminen her so gefallen sind, dass sie dazwischen das nicht gut ausgegangen ist, dann habe ich das ganze Jahr zu Hause trainiert. Geht genauso rein, vom Training her ist es nicht unbedingt nötig, auch wenn man was Großes vorhat. Aber wenn es natürlich so ist, dass man es sich gut einrichten kann, hat es halt einfach schöne psychologische Vorteile, glaube ich. Du hast einen Tapetenwechsel, du kannst einmal die Alltagsgedanken oder die Alltagssorgen vielleicht hinter dir lassen. Jeder kennt das, oder? Wenn du hast dann einen E-Mail-Eingang, der voll ist, du hast Gartenarbeit gemacht gehört, du hast familiäre Termine, die irgendwie so wichtig scheinen. Und du denkst über ganz viele Sachen noch die ganze Zeit. Und wenn du dann einfach einmal woanders bist, plötzlich kommst du einfach komplett zur Ruhe und kannst damit wirklich abschalten und dich wirklich drin konzentrieren aufs Training und vor allem auf die Regeneration.
Genau, weil vor allem das Mentale, das ist schon einfach, wenn es bei uns 0 Grad hat, nebelig, wenn man vielleicht aus Linz kommt und im ganzen Dezember nur 5 Minuten die Sonne gesehen hat, dann eine Woche bei 25 Grad kurz Radl zu fahren, das tut einfach gut. Das ist für die Seele einfach echt gut. Genau. Dann kommen wir vielleicht, weil wir das große Thema Organisatorisches angesprochen haben, vielleicht zu einer Frage, die ich mir oft stelle und wo ich schon zu verschiedenen Conclusios gekommen bin. Wie macht man das mit dem Fahrrad? Also ich habe schon beides gemacht. Ich bin mit meinem eigenen Fahrrad geflogen und ich bin mit Leihbikes gefahren. Es hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie genau jetzt der Trainingsplan ausschaut, ob man Powermeter unbedingt braucht und wie sensibel man ist mit seiner Sitzposition. Wenn man relativ beweglich ist oder da nicht sehr sensibel ist und auf jedem Sattel sitzen kann, ist ein Leihbike meiner Meinung nach durchaus eine Option. Also gerade wenn es vergleichsweise kurz ist, bei einer Woche, was bei mir so in Mallorca zum Beispiel, bei einer Woche war einfach das Leihbike auch günstiger als das Radl mitnehmen im Flieger. Und mit dem Leihbike, gerade bei guter Infrastruktur wie Mallorca, Gran Canaria, landest mit dem Handgepäckskoffer, bist gleich aus dem Flughafen draußen, sitzt in einer halben Stunde auf deinem Leihbike und kannst losfahren. Wohingegen mit dem eigenen Bike, vielleicht musst du beim Übergepäckschalter länger warten, dann musst du das irgendwie zum Hotel bringen. Im Hotel ist es nicht immer so gern gesehen, das am Zimmer zusammenzuschrauben. Dann bei meinem zweiten Mal in Mallorca habe ich den Umwerfer nicht festgeschraubt, dann ist mir die Ketten runtergeflogen unterwegs bei meiner ersten Ausfahrt. Da war ich aber 2 Wochen und bei 2 Wochen war das eigene Bike günstiger. Und bei 2 Wochen ist, wenn du jetzt am ersten und am letzten Tag ein bisschen kürzer fährst, weil du das Bike auf- und abbaust, jetzt auch nicht so ein Verlust. Aber eben.
Ich glaube, das ist vor allem eine Preisfrage, wie viel spart man sich, wenn man das Übergepäck nicht zahlen muss. Das hängt ja stark von den Fluglinien ab, das ist überall anders. Ich bin bisher immer mit meinem eigenen Radl gefahren und das war für mich im Prinzip immer ganz klar, weil ich habe natürlich irgendwie mehr Anforderungen, glaube ich, an mein Radl. Ich habe dann auch immer so 6-7 Stunden trainiert am Tag und da wollte ich einfach sicher sein, dass in meiner gewohnten Sitzposition, die auf mich eingestellt ist, mit meinem Rahmen gut und komfortabel unterwegs sein kann. Und da fällt mir eine Geschichte ein, ich habe 2012, bin ich auf 2009 war das sogar, auf Mallorca gewesen und habe damals eine Kollision gehabt mit einem Auto. Es ist zum Glück so gut wie nichts passiert, ein paar Schuhe gefunden, aber das Radl war beschädigt. Das heißt, ich habe mir dann für 2 Tage müssen ein Radl ausbohren. Und ich bin ja seit 2007, also wirklich seit sehr, sehr langer Zeit, immer mit Specialized unterwegs. Und die S-Works haben halt einfach, ich bin früher immer das Roubaix gefahren, weil es halt noch eine Spur komfortabler war. Und immer wenn ich gefragt bin, hey, was haltest du von diesem und jenem Radl und kannst du das empfehlen? Und ich habe gesagt, hey, es tut mir leid, ich fahre immer mit Specialized, ich kann zu den anderen Rädern nichts sagen, weil ich es einfach nicht kenne. Und weil Specialized für mich einfach super passt. Und dann habe ich dort ein Leihbike gekriegt von Merida. Und das war fürchterlich. Das war so steif und so hart. Ich habe jede Unebenheit auf der Straße bis in die Bandscheiben gespürt. Ich habe Rückenschmerzen gehabt, ich habe eingeschlafene Finger gehabt. Und seitdem bin ich mir noch sicherer, dass ich definitiv mein eigenes Radl mitnehme.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt von meiner guten Erfahrung auf Mallorca gesprochen. Das war echt einwandfrei, das Radl. Das hat super funktioniert. Die sind auch immer top gewartet, da sind immer neue Reifen drauf. Du brauchst eigentlich fast keine Angst haben, dass du einen Botschen hast. Aber jetzt auf Gran Canaria war das Slidebike nicht hundertprozentig ideal. Es hat einen extrem breiten Lenker gehabt. Also das war, glaube ich, sogar 44er. Das war, nachdem ich auf meinem eigenen, selbst am Gravelbike mit einem 36er und einem 38er fahre, unglaublich breit ist mir das vorkommen. Also wirklich, ich habe mir immer gedacht, wenn ich so dahin fahre, als wäre es ein Schneepflug. Vor allem gegen den Wind war das unglaublich bitter. Und dann bin ich so eine ganz raue Asphaltabfahrt abgefahren und dann ist mir tatsächlich die Sattelstütze reingerutscht und in deinem Werkzeugkit beim Leihradl hast du dabei einen Reifenheber, einen Schlauch und eine Pumpe und kein Multitool. Und dann habe ich drei Radlfahrer runtergewunken, alle drei auf Leihbikes, niemand am Multitool und der vierte war dann auf seinem eigenen Radl unterwegs, der hat ein Multitool gehabt und da habe ich dann die Sattelhöhe wieder einstellen können.
Ja gut, ich meine, man könnte zumindest, du nimmst ja deinen eigenen Helm mit und deine eigenen Schuhe, du kennst
könnte man machen. Obwohl, wenn du nur mit Handgepäck fliegst, ob du das Multitool so gern sehen im Handgepäck, weiß ich auch nicht.
Jetzt haben wir bisher geredet von Trainingslagern, wo man offensichtlich hingeflogen ist. Aber, was ich auch sagen möchte, es gibt da ganz andere Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt einmal kurz aus meinem Gedächtnis, vielleicht habe ich ein bisschen was vergessen, aber mal aufgeschrieben, wo ich bisher schon überall gewesen bin. Also, ich war zum Beispiel zweimal auf Mallorca, zweimal auf Lanzarote und einmal auf Gran Canaria. All die haben mir so mittelmäßig gefallen, muss ich sagen, insgesamt, weil dort sehr, sehr viel los ist. Und für viele ist das großartig, für viele ist das ein bisschen angenehmer, wenn man wohin fährt, wo es ruhiger ist. Ich bin auf Zypern gewesen zweimal, da ist weniger los, da sind weniger Menschen dort, die Radl fahren, weil es jetzt nicht so eine klassische Trainingslager-Radl-Destination ist. Aber was ich da sehr gern mache, ist einfach mit dem Auto wohin fahren. Weil, was man natürlich auch machen kann, ist, wenn es nicht nur ums Training geht und ums Psychologische, dass man ein bisschen abschalten kann, ich habe es immer gern verbunden mit Streckenbesichtigungen. Also wenn ich zum Beispiel gewusst habe, einmal, das war natürlich jetzt auch mit dem Flieger, bin ich in den USA gewesen, in Ohio und habe mir so das letzte Drittel der Ram-Strecke angeschaut, bis zur Ostküste, über zwei Wochen. Oder ich war zum Beispiel in Albanien, in Rumänien, in Bosnien vor den Transcontinental-Rennen die letzten Jahre, entweder mit einem Campingbus oder teilweise im eigenen Auto geschlafen oder irgendwo eine Unterkunft genommen. Und da hat man dann auch super Trainingsbedingungen und kann sich auch schon was von der Strecke anschauen. Das finde ich halt schon auch spannend. Oder jetzt dieses Jahr in Siena im Frühling vor unserem Unknown Race habe ich mir in Siena ein bisschen angeschaut, die Strade Bianche und den DCR-Parcours. Ja, also das ist schon auch Zusatznutzen, den man haben kann, wenn man weiß, für welches Rennen trainiere ich gerade, wie wird die Strecke sein und kann ich mir die vielleicht vor Ort schon anschauen und mich auf dieser Strecke ein bisschen zurechtfinden.
Werbung. Straps, wir werden ja oft gefragt nach Einsteigerrennen oder nach Rennen, wenn man mal reinschnuppern will in die Ultrawelt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da fast einig, oder? Race Around Austria Challenge ist wirklich optimal zum Einsteigen.
Ganz genau, man kann es supported und unsupported fahren, das heißt beides möglich und wenn man sich für die unsupported Variante entscheidet, man hat Depots und man ist gleichzeitig mit denen, die supported fahren unterwegs, das heißt man hat das doppelte Sicherheitsnetz, man ist nie allein auf der Strecke, es ist eine wunderschöne Gegend und einfach auch super erreichbar aus ganz Deutschland und Österreich.
Ja, wir waren ja beide schon dabei, also beim Longen Race Around Austria und bei der Rad-Challenge. Und was für mich einfach als absolut herausragend ist, ist die unglaubliche Stimmung in St. Georgen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil es die Weltmeisterschaft ist auf der langen Strecke, aber trotzdem ist die Race Around Austria Challenge einfach eingebettet. In der ganzen Woche ist in St. Georgen einfach Ausnahmezustand. Start und Ziel immer super schöne Atmosphäre. Sehr viel Publikum, an der Strecke ist immer was los, es gibt Fanzonen Und ja, ich denke, ein besseres Rennen zum Einsteigen gibt es nicht.
Das Einzige, was wirklich ein Nachteil sein könnte, wenn man mit dem Rennen beginnt, man wird im Ziel nie mehr bei keinem anderen Rennen so eine gute Stimmung erleben.
Ja, das ist allerdings richtig. Und was nämlich spannend ist, vielleicht liegt es ja daran, 80% der Leute, die beim Race Around Austria bei der Challenge starten, sind Wiederholungstäter. Das heißt, die meisten, die das absolvieren, die sie an den Start stellen, kommen wieder, weil es eben so unglaublich gut ist.
Ja, und wenn man sich denkt, weiß ich nicht, vielleicht traue ich mich doch noch nicht ganz, ich würde mir gern zumindest einmal die ersten 200 Kilometer des Rennens anschauen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit. Man kann das Rad 200 auch noch fahren. Da kann man Start in St. Georgen, die ersten 200 Kilometer der Strecke abfahren und dann gibt es ein Bus-Shuttle zurück zum Start.
Ja, und vor allem nicht nur das, die 200 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, das ist immer eine relativ große Gruppe und man fährt bis nach Schön eben zum Hotel Insholz, das ist ein super Wellness-Hotel, man kann dort auch noch im Wellness-Bereich kurz einkehren und dann geht's mit dem Bus zurück nach St. Georgen.
Ja, und das ist ein neuralgischer Punkt an der Strecke, weil genau dort gibt es auch jedes Jahr die Fanzone und da ist immer richtig gute Stimmung.
Man kann die Rad-Challenge solo fahren oder man kann es auch im Team fahren und das ist vielleicht noch mehr eine gute Überlegung, weil wenn man zum Beispiel mal den Ötztaler gefahren ist, dann ist der Schritt zur Challenge irgendwie der logische nächste Schritt oder wenn man Ironman gemacht hat und dann mal im Rad noch ein bisschen weiter fahren möchte. Allerdings möglich als Team, wo man sich die Strecke nochmal aufteilen kann, Pausen hat in der Zwischenzeit im Begleitfahrzeug und es ist definitiv gut machbar und nicht so die riesengroße Belastung. Also da kann man dann schon, wenn man sein eigenes Tempo gut findet, gemeinsam mit einem echt guten Teamerlebnis die Strecke meistern.
Die Rad-Challenge ist meistens extrem stark besetzt. Die Siegerzeiten der letzten Jahre waren unglaublich schnell, unglaublich kompetitiv. Das heißt, wenn man sie richtig matchen will, ist man an der richtigen Stelle. Aber es gibt ein großes Starterfeld und auf allen Niveaus und es ist für jeden was dabei. Man kann das auch ganz gemütlich fahren oder innerhalb seiner persönlichen Grenzen.
Und was auch noch für jeden dabei ist, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt richtig gute Videos und Fotos, die dann alle Teilnehmer bekommen, ohne einen extra Aufpreis. Und wer sich davon noch mal überzeugen will, es gibt vor allem jetzt im Winter, vielleicht zum Training als gute Motivation, einen sehr gut befüllten YouTube-Kanal vom Race Around Austria und es bringt sicher im Winter viele Stunden Motivation fürs Training, damit man sich dann mit der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen leichter tut.
Die Race Around Austria Challenge findet Mitte August statt und die Anmeldung beginnt am 15. Februar. Also streicht euch diesen Tag dick und fett in eurem Kalender an.
Und was wir jetzt noch haben als kleines Goodie, wenn man den Code Sitzfleisch angibt, dann kann man die Rad 200, die 200 Kilometer lange Testfahrt mit 50% Rabatt bestreiten. Zuerst zur Challenge anmelden und dann den Code einlösen. Wie gesagt, ab Februar jetzt einmal im Kalender vormerken und dann schnell sein bei der Anmeldung.
Werbung Ende. Ganz kurzer Zwischendings. Hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber wie hat die Strade Bianche im Frühjahr ausgeschaut und wie hat sie beim TCA, beim TCA ausgeschaut?
Ja, stimmt, das war komplett irreführend, weil ich glaube, das wird ganz geschmeidig
das und das wird war in super Wirklichkeit gehen. Und dann war das eine Rumpelpiste, das war wirklich, also ich war auch schockiert.
Ja,
wie war krass zum sie das geändert hat.
Ja, vom Race Around Slovenia bin ich oft in Slowenien gewesen im Frühling und habe mir entweder ein Zimmer genommen oder auch im Auto geschlafen, so 3, 4, 5 Tage und ist jetzt sicher nicht perfekt von der Erholung her, aber eben der mentale Aspekt, du kannst die Strecke genau anschauen und weißt, was auf dich zukommt.
Und man kann das natürlich auch komplett auf die Spitze treiben und wer vielleicht dem Wout van Aert auf Strava folgt, der sieht es. Wie viel Zeit der am Teide verbringt und dort auf dieser 40 Kilometer Straße Runden um Runden um Runden dreht. Also wenn es einem wirklich rein um den Leistungsaspekt geht, kann man natürlich auch andenken, irgendwo in die Höhe zu gehen. Das ist aber dann mental vielleicht die andere Wirkung, dass man vielleicht die Lust am Radfahren verliert, wenn man auf einem Vulkan in einem einsamen Hotel, wo es sonst nichts gibt, auf einer 40 Kilometer Runde täglich Kilometer abspult.
Ich meine, und da muss man dann definitiv dazu sagen, da brauchst du definitiv einen Coach oder ein sportmedizinisches Konzept, weil Training in der Höhe ist sehr speziell, da kannst du sehr viel falsch machen, du kannst dich da ordentlich schwächen. Also das muss man gut überlegen und das muss man irgendwie begleiten oder überwachen. Nicht einfach auf einen 3000er sich einquartieren und dann einfach drauf lostrainieren. Das kann sehr nach hinten losgehen. Und genau in dem Fall fällt mir noch der letzte Punkt ein, bevor wir dann zu Max Kinselbauer kommen, der uns ein paar sportwissenschaftliche Inputs gibt. Was für mich oft ein bisschen gegen Trainingslager spricht, ist Schlechtwetteralternativen. Ich meine tatsächlich, wenn ich mit dem Auto wo war, den Rollentrainer einpackt und ich habe dann oft einmal in einem Hotel oder irgendwo in einem Aufenthaltsraum, wo auch immer, meine alte mechanische Walzen aufgestellt und bin halt ein paar Stunden, wenn es wirklich strömend regnet, irgendwo drinnen gefahren. Und das kannst du natürlich, ich meine, auf Gran Canaria regnet sehr selten zum Beispiel, aber grundsätzlich ist das schon was. Daheim bin ich wetterunabhängig und am Trainingslager, wenn du jetzt wirklich eine Regenfront hast und es schüttet 3-4 Tage durch, dann hast du wenig Alternativen.
Das stimmt, ja.
Ja. Aber jetzt haben wir schon erwähnt, wie soll es eigentlich ausschauen von der sportlichen Planung, von der Trainingsplanung. Und da habe ich unserem Trainer, dem Max Kinselbauer, die meisten von euch, die uns zuhören, kennen ihn schon. Er war schon einige Male bei uns im Podcast zu Gast und er ist halt wirklich ein extremer Fachmann in dem Bereich. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und ihn gebeten um ein paar Sprachnachrichten. Und das Erste, was ich von ihm wissen wollte, ist, was eigentlich so die ideale Länge aus Trainersicht ist für ein Trainingslager. Damit man vielleicht 1-2 Ruhetage einbauen kann, 2-3 Trainingszyklen durchbringt, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt und ja, ob auch eine Woche schon sinnvoll ist oder ob man irgendwie länger fortfahren sollte. Und ja, hören wir uns jetzt mal an, was der Max dazu zu sagen hat.
Was ist die ideale Länge für ein Trainingslager? Die Antwort ist ganz klar ja, weil es ist alles möglich. Also ich würde sagen, von einem verlängerten Wochenende angefangen, wo man sich sonst nichts vornimmt und vielleicht sogar ein bisschen sich abschotten kann, dass man ansonsten keine großartigen Sachen plant, bis hin zu 2-3 Wochen kann man natürlich genauso fahren. In der Regel liegt es irgendwo zwischen 10 und 14 Tagen, wenn die Anreise überschaubar lang ist. Und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Zeitrange. Wenn die Anreise jetzt tatsächlich so ist, dass man gut hinkommt und keinen wahnsinnigen Reiseaufwand hat, dann geht es, glaube ich, eine Woche ganz gut. Und der Vorteil vom Trainingslager ist ja, dass man am besten nichts anderes zu tun hat, außer trainieren und erholen. Und das Erholen ist immens wichtig, weil man versucht ja dann natürlich mehr Umfänge zu fahren und dann ist die Erholung halt umso wichtiger, weil manche machen doch eher den Fehler, dass sie sagen, ich kann jetzt nur 3-4 Stunden erübrigen und die trainiere ich jetzt zusätzlich, aber den Trainingsreiz verarbeiten kann man halt dann relativ schlecht, wenn man im Gegensatz dazu vielleicht andere Tätigkeiten intensivieren muss, wie Arbeit oder Familie oder sonst irgendwas. Das heißt, man sollte schon auch immer den Erholungsprozess auch mitbedenken. Und das ist halt beim Trainingslager ideal. Am besten irgendwo anders. Man fährt wohin und tut nichts außer Radl fahren. Und wenn man zurückkommt, tut man essen und dann irgendwo rumliegen. Also ich würde da kein wahnsinniges Sightseeing-Programm mir erstellen. Und von den Zeiten her ist es deswegen halt sehr flexibel. Ich würde jetzt so sagen, wenn man noch nicht sehr viel Umfang gefahren ist, dann würde ich das ganze Trainingslager eher im Bereich der Grundlage ansiedeln, also einfach viel fahren und das mit einem bisschen Rhythmus. Sprich, wenn ich ankomme, vielleicht geht es nur so eine kleine Shakeout-Runde aus, wo man einfach das Radl ein bisschen testet und das und sich die Gegend ein bisschen anschaut für 1, 2, 3 Stunden. Und dann macht man mal 2 Tage Umfang, dann wieder einen Tag Erholung, wobei Erholung kann ruhig vorn sein, aber halt eher auf der Recovery-Seite, vielleicht ein paar Cafés anfahren und dann ein 3-Tages-Block und dann hat man quasi eh schon fast eine Woche beieinander. Das wird sich auf jeden Fall für so ein Kurztrainingslager sehr gut anbieten und es geht ja immer um diesen Energieumsatz, wenn man auf Trainingslager ist. Das heißt, man möchte möglichst viel Energie umsetzen am Rad und deswegen sollte man auch Energie wieder zuführen. Das heißt, egal welches Level das man ist, die Zufuhr am Rad, die muss immer gut sein, damit jedes Training halt qualitativ sehr gut ist. Also da jetzt irgendwie anfangen mit Low Carb oder Unterversorgung, das halte ich für ganz, ganz schlecht. Und das Ziel ist ja dann auch, dass man zurückkommt und nicht danach 2 Wochen Erholung braucht, weil man so kaputt ist, sondern dass man einfach dann ein bisschen rausnimmt kurz, auch wieder ein bisschen mehr Low Intensity. Und dann sollte man eigentlich mit einem neuen Level, mit neuen Zonen dann vielleicht auch, also dass man die ganze Intensität vom Training ganz leicht anheben kann auf die nächste Stufe und dann hat man eigentlich das Beste rausgeholt aus diesem Trainingslager, nämlich dass man ein bisschen intensiver wie vorher trainieren kann, weil die Leistungsfähigkeit durch dieses Trainingslager gestiegen ist und dann einfach qualitativ nochmal ein bisschen besser trainieren kann dann noch. Wenn man schon ein bisschen mehr Umfang vorne ist und man geht relativ fit in das Trainingslager, dann kann man das Ganze ja in der Regel ganz gut mit Intensitäten noch ein bisschen spicken. Rhythmus würde ich ähnlich halten, dass man den ersten Teil nicht gleich Vollgas fährt, 3, 4 Tage durch, sondern 2 Tage irgendwie sehr konzentriert, also 4 bis 6 Stunden, würde ich jetzt einmal sagen. Und wenn man schon ein bisschen trainiert ist, vielleicht auch Anstiege ein bisschen intensiver, also so bis Schwelle, kann man da sicher ein paar Intensitäten inkludieren. Und dann nach den 2 Tagen wieder entweder einen Grundlagentag machen oder vielleicht sogar schon einen Recovery-Tag und dann wieder 3 Tage fahren, sodass die Hauptmüdigkeit halt auch erst so Richtung Ende dann auftritt und nicht schon in der Mitte des Trainingslagers, dass man dann ziemlich kaputt ist und dann ja, quält man sich noch irgendwie drüber in der zweiten Hälfte. Das heißt, wie man das Trainingslager angeht, wäre natürlich schon sinnvoll, dass man sagt, am Anfang einen guten Reiz setzen, den aber auch nicht zu groß werden lassen und dann einen Ruhetag machen. Bei Ruhetag im Trainingslager, wie gesagt, das kann man ruhig fahren, aber halt gemütlich fahren. Und dann nochmal einen 2. Block und vielleicht, wenn man nochmal länger ist, dann nochmal einen 3. Block hinten drauf. Und diese Blöcke, die würde ich halt immer durch solche Ruhetage trennen. Und ruhig bei den Blöcken halt aber dann schon gescheit Umfang fahren, weil für das ist man ja dann dort auch. Also im Zweifel immer etwas weniger intensiv und länger als intensiver und kürzer. Genau.
Das deckt sich also ziemlich mit dem, was mir der Max bei mir im Trainingslager immer aufgeschrieben hat. Und es ist total witzig, weil man kriegt dann oft so echt detaillierte, strukturierte Trainings. Aber im Trainingslager steht dann 6 Stunden große Range bis maximal irgendwas. Oder es steht dann eben in der zweiten Hälfte maximal Höhenmeter 6 Stunden. Das ist dann also erstens auch ein mentaler Aspekt, der sehr, sehr gut tut, dass man nicht ständig auf den Computer schaut und auf die Sekunde genau die Intervalle abdruckt, sondern einfach auch ein bisschen gegenschauen. Und einfach, also wirklich so für mich total befreiend, frei drauf losfahrt. Das ist echt angenehm, ein positiver Nebenaspekt.
Mir taugt das sowieso immer, weil der Max einfach auch solche anderen Faktoren mit einbaut. Also wie geht's da gerade? Hast du gerade generell Stress irgendwie so in deinem anderen Leben, in deinem Alltag? Und im Trainingslager halt, ist es dann so, dass er sagt, ja, jetzt genieße mal, dass du dort bist und fahr so viel wie geht und es darf ein bisschen länger sein, es darf ein bisschen intensiver sein, aber da geht es dann wirklich darum, dass du einen Spaß hast, dass du eine gute Zeit hast und dass du irgendwie das Bestmögliche einfach rausholst, auch im Sinne von deiner Fröhlichkeit, von deinem ja, von deiner guten Laune, weil das ist nicht zu unterschätzen, wenn du immer irgendwie so ein bisschen unter Druck bist und Erwartungshaltung und du willst die Trainingseinheiten so gut wie es geht irgendwie erledigen und erreichen und abhaken und du schaust permanent auf den Wattmeter, naja, dann stresst du dich damit irgendwie auch. Auch wenn du weißt, das bringt dich weiter, aber im Trainingslager so ist einfach ein bisschen, ja, das Leben genießen, das auch dazugehört.
Wir haben das jetzt ganz kurz angesprochen, aber so richtig in die Tiefe sind wir noch nicht gegangen mit der Ortswahl. Wo macht man ein Trainingslager? Wir haben jetzt einfach so gesagt, wo wir schon waren, was wir schon erlebt haben. Ich bin immer recht skeptisch, wohin zu fahren, was man gar nicht kennt und gar keine Ahnung hat, weil im schlimmsten Fall landet man, also auch in der Unterkunft irgendwo, wo man dann eine halbe Stunde irgendwo mal hinfahren kann, wo dann keine Ampeln mehr sind, bis man endlich einmal losfahren kann. Also ich bin da schon ein Fan davon, dass man, also so wirklich ganz banal, sich auf Jahrzehnte der Erfahrung verlassen kann. Und ich war erst zweimal dort, aber ich habe es beide Male extrem genossen. Mallorca ist großartig zum Radfahren, weil du echt super Infrastruktur hast, super Straßen. Du kannst echt alles fahren. Du kannst flach fahren, gemütlich. Du kannst in die Berge fahren. Zwar jetzt nicht die extrem langen Anstiege, aber du kannst trotzdem ordentlich Höhenmeter schrubben. Und das ist einfach tried and tested. Das kann ich jederzeit empfehlen.
Sagen wir so, es hat einen Grund, warum so viele Leute dort sind mit dem Radl, weil es halt einfach wirklich extrem gut passt und du hast so viele Möglichkeiten dort. Und das hat halt auch zur Folge, dass Sakalobra du halt in der Schlangen bergab fährst und in der Schlange bergauf fährst, halt am schönen
an einem schönen Tag im Frühling, ja.
Ja, vor allem, aber es ist halt begründet, dass so viele Leute dort sind, was auch wirklich gut ist und wohingegen halt andere Örtlichkeiten, wo weniger los ist, das hat auch einen Grund, warum dort weniger los ist, weil es halt vielleicht zum Radfahren nicht so gut geeignet ist.
Also man muss halt einfach was finden, wo man sich wohlfühlt, wo man gern Rad fährt und ja, also es muss nicht Mallorca sein, ich würde jetzt auch nicht jedes Jahr nach Mallorca fahren, aber die paar Male, wo ich dort war, hat es mir echt unglaublich getaugt.
Toskana geht zum Beispiel auch immer. Das ist sehr gut, sehr beliebt, aber halt so groß, dass sie das dort alles so gut aufteilt und dass man nicht irgendwo in einer Menge dann mitfährt, falls man das halt nicht will.
Genau.
Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe Max gefragt, ob 10 Tage eigentlich, weil das so wie so im Kopf gehabt, die ideale Länge ist für Trainingslager. Da kannst du nämlich irgendwie einen guten Trainingsblock einbauen, einen Ruhetag und einen zweiten guten Trainingsblock. Und ja, zur idealen Dauer sagt der Max Folgendes.
Einen konkreten 10-Tagesplan würde ich so auslegen, also jetzt unter der Voraussetzung, dass es 10 Tage Training ermöglicht, dass man 2 Tage mehr Umfang fährt und vielleicht ein bisschen Intensitäten inkludiert, je nach Leistungsfähigkeit. Dann einen lockereren Tag, nenne ich jetzt einmal. Das kann jetzt einfach eine niedrige Grundlage sein oder Recovery wieder. Man kann da ruhig ein bisschen das Gefühl mitfahren lassen. Dass wenn ich merke, ich bin schon ein bisschen müde, dann ist eher Recovery Ride und kann ja splitten dann zum Beispiel Vormittag, eine Stunde, Nachmittag, 1-2 Stunden. Oder wenn es jetzt sehr gut geht, dann eine Grundlage fahren. Dann würde ich einen 3-Tages-Block fahren. Mit auch viel Umfang, Intensität. Die Intensität vielleicht eher an die ersten 1-2 Tage, am dritten Tag eine lange Grundlage, dann wieder ein Erholungstag. Und dann bleiben eigentlich eh nur mehr 3 Tage über. Und in die 3 Tage wird die ersten 2 Tage so die, meistens sind so Inselrunden oder Königsetappen, wie immer, die würde ich dann dort fahren. Und am letzten Tag, ob es der Abreisetag ist oder der Tag davor, da würde ich dann nochmal Grundlage oder Recovery fahren, also ein bisschen auslockern, unter Anführungszeichen, wäre schon nochmal gut, bevor man abreist. Und diese großen Sachen würde ich eher ans Ende stellen, weil danach ist die Ermüdung sicher relativ groß und wenn ich das am Anfang schon mache, dann leidet natürlich die Qualität der restlichen Sessions und so, wenn ich dann heimfahre, heimfliege, was auch immer, dann werde ich zu Hause hoffentlich doch eine Recovery eingeplant haben und dann sollte man den Reiz verarbeiten können. Genau. Und deswegen das eher ans Ende mit nochmal einer lockeren Einheit, bevor ich tatsächlich abreise. Und jede Einheit würde ich extrem hoch versorgen. Also selbst die Grundlagen, da würde ich nie unter 60 Gramm pro Stunde gehen, weil ein bisschen Intensität will man ja doch fahren. Und auf jeden Fall sollte man nie ein Defizit eingehen in der gesamten Trainingslagersituation.
Vor allem die Versorgung ist einfach so wichtig, weil wenn man die Umfänge und die Intensität hochschraubt, dann ist die Versorgung und die Regeneration einfach das A und O. Und wenn ich mich in einem Trainingslager in ein Defizit fahre, dann lieber nicht Trainingslager fahren.
Ich möchte da jetzt noch kurz eine Anekdote von meinen Anfangsjahren einbringen, weil das ist genau das Thema und gleichzeitig die Überleitung zur dritten Audio-Nachricht von Max. Und zwar, es war 2008 und ich war 5 Wochen auf Trainingslager, 5 Wochen durchgehend in Südafrika. Wunderschön zum Radlfahren. Stellenbosch ist ja nach wie vor, glaube ich, ein extremer Hotspot und sehr beliebt im Triathlon, weil es da super Möglichkeiten zum Schwimmen gibt. Und du kannst wahnsinnig lange Runden fahren, komplett eben. Und kannst flache Grundlageneinheiten fahren, kannst aber auch bergig und hügelig fahren. Und jetzt Klima und natürlich die Schönheit der Landschaft sind sowieso unbestritten. Ich bin deswegen 5 Wochen gefahren, weil ich mir gedacht habe, ich mache alles richtig. Das war vor meinem ersten Race Across America und ich wollte so viel trainieren und perfekt trainieren und umso länger das Trainingslager, umso besser, umso mehr Trainingseinheiten, umso besser. Ich bin 40 Stunden die Woche am Radl gesessen und zu der Zeit habe ich sehr viel nüchtern Training gemacht und ich habe wirklich oft 6-7 Stunden Trainingseinheit nüchtern gestartet, habe ein bisschen was zum Essen mitgehabt und habe mir unterwegs dann so gegen Ende hin irgendwo beim Obststand ein paar Orangen gekauft oder so. Und ich war halt absolut unterversorgt, gell? Ich war super, super in Form, aber für meine Gesundheit war sicher nicht zuträglich. Und ich bin dann am Ende, es war einfach viel zu lang, es war viel zu lange. Zu der Zeit habe ich noch war ich auf der Uni inskribiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich studiert habe. Das wäre nicht die Wahrheit. Ich war auf der Uni inskribiert. Und 3 Wochen habe ich echt ordentlich Gas gegeben. Dann waren ein paar Tage Regeneration, also so der Klassiker, 3 Wochen Training, 1 Woche regenerieren. Aber ich bin einfach dann immer schwächer geworden, immer unmotivierter. Ich habe nicht mehr wollen. Ich bin dann in den letzten Wochen 2 Stunden gefahren und dann habe ich am Strand gesetzt und habe ein Banana Bread gegessen und habe ins Meer geschaut 3 Stunden, weil ich einfach nimmer wollen habe und nimmer kennen habe. Und ja, die letzte Woche war also komplett sinnlos. Da hätte ich daheim viel besser regenerieren können. Und wie ich dann heimgekommen bin, bin ich sehr bald danach richtig krank geworden. Also Immunsystem war schwach, die Klimaumstellung wieder zurück in den Jänner, österreichischer Winter. Und ein paar Tage später habe ich dann starken Husten gekriegt und schlussendlich war es dann echt eine astreine Lungenentzündung. Und das war mir eine sehr, sehr große Lektion. Also im Trainingslager sich in ein Defizit zu fahren, sich zu schwächen, zu übertreiben und zu lang unterwegs sein, ist einfach eine schlechte Kombi. Und dann noch dazu den komplett argen Klimawechsel, das muss man auch bedenken. Natürlich ist schön, wenn man wohin fährt, wo es warm ist, aber es ist schon ein bisschen eine Belastung für den Körper, dann wieder zurückkommen in die andere Klimazone. Und das heißt, man muss da gerade im Nachhinein aufpassen, das berühmte Open Window, also ein paar Tage nach einer großen Belastung, wo du anfälliger bist.
Ja, und es wäre echt schade, wenn man sich eine gute Form kaputt macht oder wenn man dann durch einen langen Ausfall mehr kaputt macht, als man im Trainingslager jemals aufbauen konnte. Und deshalb vielleicht auch 2 Tipps vom Profi, wie gestaltet man die Tage vor und nach dem Trainingslager am besten, um das Risiko so gut es geht zu minimieren. Ich meine, krank kann man immer werden, aber...
Genau, krank kann man immer werden, aber man kann es natürlich so gut es geht, nicht unbedingt noch fördern, dass man noch leichter krank wird. Und dazu haben wir auch von Max nochmal eine Info bekommen.
Die Tage vor dem Trainingslager, oder ich würde jetzt sagen, die Woche vor dem Trainingslager, sollte am besten eine Recovery-Woche sein, wo man zum Abflug hin oder zur Abreise hin, muss ja nicht zwingend fliegen sein, so ein kleines, ich nenne es jetzt einfach mal Tapering sein. Das heißt, man kann schon Anfang der Woche, also ich nehme jetzt mal an, dass Ende der Woche zum Beispiel Abreise ist, dann würde ich Anfang der Woche relativ normal trainieren und dann ab Mitte der Woche schön langsam runterfahren, dass man noch zumindest 4 Tage gute Erholung hat, bevor man dann im Trainingslager loslegt. Im Trainingslager selber, wie gesagt, die Versorgung, die ist super wichtig. Man muss aber jetzt nicht zwingend da das Buffet leer räumen am Abend, sondern halt sehr kohlenhydratlastig und sehr proteinlastig würde das Ganze anlegen, damit die Speicher, die werden eh nie wieder gescheit gefüllt werden durch diesen hohen Umfang, aber dass sie halt möglichst gut gefüllt werden täglich. Und dadurch oder dafür braucht man halt hohe Kohlenhydratverfügbarkeit und wann es geht, Fett reduziert, damit es ein bisschen besser eingebaut wird. Natürlich viel Trinken dazu. Protein sehr wichtig. Am Abend würde ich vielleicht auch nochmal einen Fokus legen, dass ein bisschen eine höhere Proteinmenge zugeführt wird. Und dann natürlich das fast Wichtigste, der Schlaf. Also viel schlafen, lang schlafen. Nickerchen machen, wenn es geht. Also das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ähnlich geht es eigentlich dann nach dem Trainingslager auch weiter. Also auch da kann ich keine Defizite aufreißen, sondern normal versorgen, aber würde ich auch noch sehr kohlenhydratlastig machen, also nicht mehr essen, sondern das Essen, was ich also den Kalorienumfang gleich lassen, aber den Carb-Anteil hochschrauben und den Proteinanteil auch sehr, sehr hoch gestalten, weil das ist für die Erholung halt das eines der wichtigsten Sachen, damit die Proteinsynthese wieder ordentlich anlaufen kann und möglichst viele Proteinportionen pro Tag müssen nicht immens hoch sein, aber halt je mehr, desto besser. Und viel schlafen. Also auch nach dem Trainingslager würde ich fast behaupten, es gehört ein bisschen geplant, dass man da nicht irgendwelche ganz stressigen Termine hat, sondern dass man zurückkommt und sich dann auch tatsächlich noch ein paar Tage erholen kann und möglichst viel schlafen kann. Das wäre ideal. Worst case ist irgendwie, dass man im Trainingslager sich voll verausgabt hat, dann nur 2 super lange Etappen am letzten Tag, dann auf den letzten Drücker abfliegen oder heimfahren und dann am nächsten Tag ist schon irgendwelche Meetings und lange Arbeitstage. Boah, also das wäre wahrscheinlich der Garant fürs Krankwerden. Und dann hat man natürlich erst wieder den Bonus vom Trainingslager nicht verspielt vielleicht, aber doch ein bisschen was eingebüßt. Also da die 3-4 Tage nach dem Heimkommen, die würde ich auch nochmal so ein bisschen mit einplanen in das Ganze.
Tatsächlich mache ich das auch in meiner normalen Urlaubsplanung inzwischen schon so. Also früher, gerade wie ich angefangen habe zum Arbeiten, einfach Urlaub komplett ausgereizt und am Sonntagabend angekommen und am Montag früh gearbeitet und dann 3 Wochen lang mit dem Wäschewaschen nicht hinterherkommen. Inzwischen ich mache es tatsächlich so, dass ich schaue, dass ich zumindest noch 1-2 Tage daheim habe, um anzukommen, Wäsche zu waschen, zusammenzuräumen und dann nicht wirklich wochenlang aus dem Koffer leben zu müssen, wenn man schon wieder daheim ist. Das kommt mit dem Alter wahrscheinlich. Das war mir mit 20 noch egal, aber jetzt ist mir das schon auch wichtig, dass ich nicht so komplett gestresst und gerädert rein starte wieder in die Arbeit, sondern auch gut ausgeschlafen und nicht wochenlang über irgendwelche Koffer und sonst irgendwelche Reiseutensilien drüber stolpern muss.
Ja, Stichwort Urlaub vom Urlaub, gell?
Ja.
Nein, aber es ist wirklich, wie ich vorher schon in meiner Südafrika-Anekdote erzählt, also da habe ich jetzt rückblickend natürlich sehr, sehr viel, ich sage jetzt einmal, falsch gemacht, ich sage jetzt wirklich bewusst, gut gemeint ist meistens das Gegenteil von richtig oder gut gemacht. Aber ja, man lernt halt dazu und vielleicht können wir uns ja irgendwie, können wir hilfreich sein, um euch da draußen ein paar vielleicht Fehler zu ersparen. Und ja, wie wichtig Schlaf und Erholung ist, haben wir ja in der letzten Woche auch gehört. Ich meine, jetzt du ist es nicht um Schlaf als Erholungsmaßnahme gegangen, sondern um Schlaf in Extremsituationen oder in Ultracycling-Rennen. Aber das Thema Schlaf darf man echt nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Natürlich ist Schlafbedürfnis ein bisschen höher, wenn man ordentlich körperlich sich ausbelastet. Und das braucht es einfach auch, vor allem, dass das Immunsystem stark bleibt und dass man eben keine Krankheit nach dem Trainingslager riskiert.
Genau, es ist auch vielleicht für uns, weil man diese Anekdote einfach schon so oft gehört hat und das schon so kennt und das fast schon so ein bisschen ein Meme ist oder ein Klischee, auch für Leute, die nicht so drin sind in dem Thema, ist es halt einfach so, es gibt da draußen unzählige Hobbyathleten, Athletinnen, die trainieren gleich viel oder mehr als echte Profis und kommen halt einfach nicht annähernd an die Leistung hin. Und das liegt einfach daran, dass neben Job und Familie die Erholung einfach zu kurz kommt. Und wir haben den Rick Zabel bei uns schon mal da gehabt und der hat halt gesagt, Rennradfahrer, wenn sie
jetzt nicht am Radl sitzen, dann sitzen sie.
Also wenn man nicht stehen muss, dann sitzt man und wenn man nicht sitzen muss, dann liegt man. Und die liegen halt, wenn sie nicht trainieren, auf der Couch herum oder schlafen. Die machen Mittagsschlaf, die schlafen die ganze Nacht oder sonst liegen sie auf der Couch herum. Und das darf man einfach, es gehört natürlich auch Talent dazu. Und die reine Trainingszeit ist es halt leider nicht, sondern es gibt da halt einfach auch limitierende Faktoren, die nicht jeder hat. Aber das ist halt schon der große Unterschied zwischen talentierten Menschen, die die Zeit haben, zu regenerieren richtig. Also das macht unglaublich viel aus und das kann man auch im Kleinen als Hobbyathlet, Athletin neben der Arbeit, darf man das einfach lieber ein paar Stunden weniger trainieren, dafür sehr, sehr gut schlafen, kann vielleicht mehr bringen.
Ich glaube, Flo, ein besseres Schlusswort gibt's nicht.
Weil der will schon zum Schlusswort. Also, noch gar nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie schlimm mein Dezember ist und wie
wie schwer du es hast. Nein, ich wollte nur sagen, dass jetzt im Prinzip wir uns eine Woche Regeneration gönnen.
Genau.
Und zu Silvester wieder mit unserer Jahresrückblick-Folge kommen, aber ich war anscheinend zu schnell, du möchtest noch was zu Ende führen.
Nein, eben, also wir haben ja jetzt einfach das Glück, dass Weihnachten heuer so fällt, dass der nächste reguläre Veröffentlichungstermin der 25. wäre. Und es ist einfach, für mich ist einfach Dezember immer eine stressige Zeit. Weihnachtsfeiern, Leute treffen, essen gehen. In der Arbeit muss auch immer alles zum Jahresende ziemlich pünktlich abgeschlossen werden. Und ja, und bei mir ist eigentlich so, dass dann wirklich diese Weihnachtsfeiertage, die genieße ich wirklich sehr, das sind wirklich erholend. Also das ist für viele der Stress, das ist für mich sehr, sehr erholend, das genieße ich sehr. Für mich ist eher der Stress bis dahin. Deswegen schaffen wir keine Aufnahme und ja, ich sag so, seid's nicht ungut und tut's nicht bei der Familienfeier irgendwo in der Ecke mit Kopfhörer sitzen und Podcast hören, sondern beteiligt euch ein bisschen. Spielt ein Brettspiel.
Ich find's immer so lustig, wenn man sich gegenseitig so schöne, ruhige Feiertage wünscht und so irgendwie, dass alle zur Ruhe kommen und permanent kriegst du irgendwie Nachrichten, jeder schickt irgendein Blödsinn herum, Weihnachtswünsche.de auch zum 100. Mal irgendwo her kopiert und weitergeleitet sind, weil man denkt, hey, wenn du jemandem wirklich ruhige, besinnliche Weihnachten wünscht, dann lass die Leute einfach in Ruhe. Und insofern lassen wir uns und euch in Ruhe nächste Woche zu Weihnachten.
Genau. Und vielleicht kurz anteasern zur Jahresrückblicksfolge, also das Spotify Wrapped, das ist ja schon heraus. Jetzt ist eure Chance, das Wrapped für 2026 weniger peinlich zu gestalten. Vielleicht einfach ein paar coole Lieder auf Repeat hören, dass man es dann auch herzeigen kann, sein Screenshot.
Wir werden das, was uns betrifft oder unseren Podcast betrifft, in der Jahresrückblickfolge noch ein bisschen analysieren.
Genau, aber das Strava-Rap oder der Strava-Jahresrückblick, das finde ich ja ganz cool, der ist ja nicht, wenn er rauskommt, der ist ja nicht endgültig, sondern da zählt es wirklich bis zum 31. um 23.59 Uhr. Das heißt, da kann man noch was rauffahren und ich habe einerseits gesehen, dass mir 9 Kudos auf die 900 fehlen für meinen ersten Tag vom TCR. Also das wäre schon cool. Also wie wir die erste TCR-Folge aufgenommen habe, habe ich mir 500 gewünscht und jetzt fehlen mir 9 auf 900. Also bitte, irgendjemand da draußen wird ja noch 9 mickrige Kudos übrig haben. Und das Zweite ist, und das hätte ich mir tatsächlich niemals gedacht, und so nah werde ich dieser magischen Zahl nie wiederkommen, mir fehlen 493 Kilometer auf die 20.000. Und es wäre unglaublich geil, das zu schaffen. Wie gesagt, ich bin rekonvaleszent von meiner OP. Ich hoffe, dass ich Samstag, Sonntag, spätestens Sonntag wieder Rad fahren kann. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr als eine Woche Zeit für 490 Kilometer. Also drückt's mir die Daumen und wir werden dann in der Jahresrückblicksfolge da ein Update geben, ob ich das schaffe. Es klingt wenig, aber es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist scheiß Wetter draußen. Und ja, aber ich nehme es mir fest vor. Und eins kann ich sagen, kommt es mir nicht mit den Festive 500. Die habe ich mir noch jedes Jahr vorgenommen und noch kein einziges Mal geschafft. Also ich muss es irgendwie vorher und dazwischen unterbringen.
Dann wünsche ich dir, Flo, dass du bei der Auswahl der Nahrungsmittel nicht zur Pizza Frutti di Mare greifst, sondern irgendwie zum Weihnachtskapfen, zu Vanillekipferl oder was auch immer. Und ja. Wir wünschen morgen allen frohe Weihnachten und hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, morgen meine letzte Weihnachtsfeier und dann kann ich wieder Radfahren.
Werbung.
Die Sabine, also meine Sabine, praktiziert es seit Jahren jetzt schon so, dass sie zu Weihnachten keine materiellen Geschenke oder Gegenstände verschenkt, sondern Zeit miteinander. Und sie verschenkt da Karten für Konzerte, für Kabarettabende, für Für einen Zirkus und das wird wirklich sehr gern angenommen und die Leute lieben das einfach. Und ein Kriterium, das sie da immer hat, ist, es darf nicht irgendwann in ferner Zukunft sein, sondern es sollte recht nah an Weihnachten sein, dann ist die Vorfreude direkt da und dann kann man das wirklich miteinander genießen. Und auch so ein Vorschlag wäre der neue Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser. Das wäre ja ein ultimativ super Geschenk.
Ja, vielleicht lade ich euch beide sogar dazu ein. Aber ich kann natürlich nicht alle einladen, aber ich würde mich wirklich freuen. Und so am 6. Februar ist quasi wirklich mein großes Heimspiel in der Helmut-List-Halle in Graz. Und ja, ich bin wirklich schon sehr gespannt. Bin jetzt gerade noch dabei, den Vortrag fertig zu machen. Der neue Titel ist Weiterkommen, wo es ihm darum geht, so neue Herausforderungen anzunehmen, sich einmal ein bisschen so seinen Ängsten zu stellen, so wie es mir zum Beispiel vor den ersten Ansa-Porte-Training gegangen ist. Und da geht es jetzt nicht nur um Erfolge, sondern halt einfach um das Thema, ja, sich einmal weiterzuentwickeln. Natürlich mit ganz viel lustigen Anekdoten und Highlights und auch von den Rückschlägen und von den Erfolgen natürlich von meinen Radlrennen. Ja, 6. Februar in Graz. Flo, ich hoffe, wir sehen uns da auch. Und
ja, nicht nur wir sehen uns, sondern ihr packt eure Liebsten ein, schenkt ihnen Zeit gemeinsam bei einem Vortrag von Christoph Strasser.
www.christophstrasser.at oder Ö-Ticket. Dort findet ihr noch mehr Infos und könnt euch Karten checken.
Werbung Ende.